eDogs, der Hunde-Podcast. Präsentiert von eDogs.de und Dennis Uvelius. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis Uvelius und heute spreche ich mit Dodo alias Dominik. Herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Dennis, danke dafür, dass du mich hast.
Wir wollen heute über deinen Hund sprechen und über deine ganz besondere, ja, wie soll man sagen, Leidenschaft. Und das passt eigentlich auch ganz gut. Wir starten nämlich immer direkt mit unserem Kennenlernspiel. Dort darfst du dich einmal vorstellen anhand der, ja, vier Bereiche Beruf, Hobby, Leidenschaft und Lebenseinstellung. Und wir können direkt einmal starten mit deinem Beruf.
Ich mach's dir einfach. Mein Beruf ist Parkour-Coach. Das stimmt aber nicht ganz. Was ich probiere, ist Parkour-Athleten beizubringen, wie man sich selbstständig als Coach macht, um davon zu leben, um den Markt, sag ich mal, günstiger für Interessierte zu machen, während die Coaches gleichzeitig mehr verdienen können. Das heißt, es geht alles so ein bisschen in eine Richtung. Auf der anderen Seite versuche ich mich gerade als Influencer, Petfluencer größer aufzubauen.
Sehr, sehr spannend. Also es ist ja auf jeden Fall jetzt kein ganz klassischer Beruf, selbst nicht mal im Hundebereich. Also schon was ganz anderes, was ich auch noch nie gehört habe.
Ja, ich bin immer davon ein bisschen angezogen, wenn irgendwas komplett neu ist oder auch einfach passt oder es irgendwie immer neue Lösungen für das zu finden, was man eigentlich machen möchte. Und ich sag mal, das ist dann alles ein bisschen daraus entstanden, dass man halt immer ein Problem gesehen hat und probiert es halt zu fixen.
Und du wohnst in Berlin?
Yes, das Ganze findet in Berlin statt, auch wenn ich noch ein bisschen gern mehr rumreisen würde, aber Berlin ist es im Moment.
Ja, und Berlin ist ja aber auch dafür bekannt, dass da immer auch wirklich neue Trends, neue Sachen und so weiter kommen. Das passt dann ja auf jeden Fall ganz gut. Ich glaube, dieses Parkour, das kennt man ja schon. Nur bei dir ist ja wirklich das Besondere, dass nicht nur du das machst, sondern ja auch dein Hund. Würdest du sagen, das ist dein Hobby oder hast du noch andere Hobbys?
Meine Hobbys im Moment, ich würde sagen, meine Hobbys sind Parkour, Kommunikation, Psychologie, so könnte man es am besten definieren. Aber es geht alles eigentlich in die Richtung Coaching, richtig? Weil wenn ich zum Beispiel, ich bin Fan davon, dass ich sage, ich kann Parkour nicht trainieren, ich kann es eigentlich nur coachen. Warum ich sage, ich kann es nicht trainieren, ist, weil Training immer wenn du jemanden trainierst, dann trainierst du immer interdisziplinär und Coaching ist darüber. Das heißt, du hast immer eigentlich irgendwelche Denkprozesse, irgendwelche das Training hilft dir im Leben darüber hinaus. Und deswegen ist eigentlich alles in diesem Parkour-Coaching mit drin. Das heißt auch halt, wie gesagt, Beruf, Hobby, Leidenschaft ist da ganz gut verbunden. Weshalb ich am Anfang auch meinte, die Frage ist relativ einfach oder alle die ersten drei Themen gehen alles ein bisschen ineinander über.
Ja, jetzt hast du ja die Leidenschaft auch schon vorweggenommen. Würde ich sagen, passt ja da perfekt auch zu. Welche Lebenseinstellung verfolgst du? Das ist so ein bisschen der tricky Punkt in dem Kennenlernspiel. Hast du schon mal für dich eine Lebenseinstellung definiert?
Oh, ich habe noch keine Lebenseinstellung für mich so wirklich definiert. Ich glaube, ich verfolge so ein bisschen die Lebenseinstellung, dass man sich halt immer, dass man immer wachsen sollte, oder ich versuche auf jeden Fall immer zu wachsen, vor allem mental im Kopf voranzukommen. Und ich glaube, dass man in relativ kurzer Zeit relativ viel lernen kann, was dann halt auch einfach wieder viele Türen ermöglicht, eröffnet.
Zum Ende des Kennenlernspiels haben wir noch immer den Punkt deines Charakters. Wie würdest du deinen Charakter anhand von drei Merkmalen beschreiben?
Hat den Charakter selbst beschreiben, hä? Diskutierfreudig.
Das passt ja zum Podcast.
Ja, schon. Also sehr offen und in einer gewissen Form selbstbewusst. Weil es gibt immer Bereiche, in denen man nicht selbstbewusst ist, in denen man einfach fremd ist. Aber ich sag mal, in den Bereichen, in denen ich mich aufhalte, sehr selbstbewusst.
Als Einstiegsfrage im Podcast starten wir eigentlich immer ganz gerne mit der Frage, wie bist du überhaupt auf den Hund gekommen? Denn es gab ja irgendwann mal die Situation, da hast du dir deinen eigenen Hund geholt oder hattest du früher in der Familie immer schon Hunde? Wie war so dein erster Kontakt? Wie fing alles mit den Hunden an?
Wie bin ich auf den Hund gekommen? Mein erster Kontakt, ich kann mich noch vage daran erinnern, wir hatten meine Familie, Eltern, 5 Kinder, mit Onkel und Großeltern in einem großen Haus gelebt und dann 2 Hunde, aber nur an einen kann ich mich noch erinnern und der Kontakt war eher kritisch, da es war ein Cocker Spaniel und der hat angefangen wir waren damals... Genau, dass die Kids sich nicht mit dem Hund so gut vertragen haben und der Hund, glaube ich, dann auch so ein bisschen Aufmerksamkeit gesucht hat. Warte mal ganz kurz. Für den Sound.
Okay. Baustelle in Berlin?
Nee, ich bin gerade in Hamburg bei einem Kumpel zu Besuch, da ich ja gerade noch rumreise und ein neues YouTube-Video mit Ninja machen möchte.
Ja.
Genau, und dieser Cocker Spaniel hat dann halt sich distanziert und halt auch versucht, gewisse Dinge einzunehmen und halt auch Ansagen gegenüber den Kids gemacht. Und meine Mom und mein Dad, die waren damals ein bisschen überfordert mit der Situation, haben sich dann entschlossen, dass sie es nicht in den Griff bekommen konnten, dass wir den Cocker Spaniel abgeben, bevor es für halt irgendeine Partei noch doofer wird. Und von da an hat sich eigentlich so eine leichte Hundephobie bei mir und meiner Schwester durchgesetzt. Und das hat sich dann erst, damals waren wir 3-4 Jahre alt, und das hat sich dann irgendwann gelockert, als ich so 2021 war und ein bisschen früher sogar einer meiner besten Freunde aus dem Parkour-Bereich, ich ihn Mops geholt hat, James. und der hat halt überhaupt nicht diesem Klischee von einem Mops entsprochen, weil Carlos heißt mein Kumpel, der hat ihn so krass trainiert, ja, was dieser Mops kann, ey, das ist ein absoluter Vorzeigehund. Okay. Hätte der zum Beispiel bei Top Dog mitgemacht, so ich sag dir, der hätte rasiert, weil er einfach so on point ist, der läuft immer unangeleint, ist immer an jeder Straße, hält er 100%ig, ich habe noch nie irgendeinen schlechten Hundekontakt von ihm eigentlich, was ist Hundekontakt gesehen, er ist einfach sehr selbstbewusst, weiß aber auch, wenn er halt eventuell nicht zu nahe kommt, jemanden auf die Pelle rücken muss und dann kann er sich halt aus dem Hang an der Wand einfach nach oben ziehen. Ist super krass durchtrainiert und war eigentlich so dieser Urgroßvater vom Parkour, weil der Carlos damals schon halt mit dem Mops Agility gemacht hat und das dann einfach auch draußen an den Mauern halt logischerweise, was irgendwo nah lag bei uns im Sport, halt einfach ausprobiert. Und das war dann halt einfach diese Erleuchtung. Du sagst, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber wenn ein so typisch unfitter Hund, in Anführungszeichen, wie ein Mops sich da hochziehen kann, so was könnte ich denn dann halt mit einem, ich weiß nicht, belgischen Schäferhund, Border Collie, kannst du jetzt jeden hier fitten Hund oder jede fitte Rasse, wie gesagt, wieder in Anführungszeichen, hier einsetzen. Aber was ist dann rein theoretisch möglich in dem Sport und wenn du vor allem halt auch das Gedankengut ähnlich betrachtest bei einem Hund wie bei einem Menschen und dass du halt einfach sagst, hey, wir können ja halt einfach jemanden unterschätzen, überschätzen und wir können versuchen, jemanden zu fördern und dieselben Weisheiten versuchen halt an den Hund zu vermitteln, was natürlich immer nur bedingt in der Kommunikation geht. Aber ja, es waren einfach viele Fragen, viele Möglichkeiten, die aufgezeigt worden sind. Und dann war ich noch mal in Amerika am Rumreisen und habe bei einem Highline-Festival, wo du über Klippen rüber balancierst auf Seile, bist natürlich gesichert, aber es sind relativ tiefe Klippen und dort ist ein Golden Doodle rumgelaufen, komplett frei, während der Besitzer halt über dieses Slackline gelaufen ist und der hatte so ein krasses Vertrauen in den Hund, dass ja im Endeffekt das mich überzeugt hat, dass ich eigentlich doch schon einen Hund haben möchte und es hat auch geholfen, diese leichte Phobie, die sich im Laufe der Zeit aufgebaut hat, zu überwinden. Und Phobie war wirklich, dass halt Straßenseite wechseln, wenn ein anderer Hund kam, da wurde halt sehr, sehr langsam gelaufen, dass ich eher gegen eine Hauswand gedrückt, es war noch nicht so, dass ich erstarrt habe oder nicht laufen konnte, das war bei meiner Schwester eher so. Aber das war ein sehr interessanter Weg von halt relativ weit weg aus der Hundewelt bis hin zurück in die Hundewelt und als ich dann nach Berlin gezogen bin und so langsam mich selbstständig gemacht habe, habe ich halt auch einfach angefangen zu suchen und dann hat mich irgendwann ein Bild von Ninjas Schwester überzeugt, ja hinzufahren, mir die Hunde anzuschauen und dann ist Ninja schon aufs Sofa hochgesprungen und ist halt mitgekommen, weil wenn du nach einem Hund suchst und du weißt schon, in welcher Welt du dich eigentlich selber auffindest, dann weißt du auch, was irgendwo passen sollte, darauf halt auch für einen Border Collie entschieden. Und genau so ist Ninja in die Welt gekommen.
Das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Vor allem dieser Punkt, den du gerade gebracht hast, Agility und Mobs in einen Satz, hat man auch ganz, ganz selten bislang gehört, wahrscheinlich auch noch nie. Aber da sieht man ja auch wirklich, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und du hast schon im Vorfeld vor Ninja mit Parkour gestartet oder war das auch zeitgleich?
Nein, also ich persönlich trainiere Parkour jetzt seit 2017, glaube ich, und ich unterrichte das jetzt seit 10 Jahren. Und da muss man sagen, es gibt, also ich persönlich weiß, das wird nicht so gern gesehen, aber ich mache schon Unterschiede, wie sehr man den Sport praktizieren kann, und würde mich selber immer eher aus dem Hardcore-Kern der Szene beschreiben. Das heißt, vor allem damals eigentlich jeden Tag rausgegangen und das war der absolute Hauptfokus. Und alles, was ich nebenbei gemacht habe, war eigentlich nur irgendwie, um dass ich den Sport weitermachen kann. Ich bin auch gelernter Banker, dann aber direkt gekündigt, weil ich eigentlich eh mein ganzes Geld und Zeit außerhalb der Ausbildung nur dafür verbraucht habe, halt zu trainieren und halt zu unterrichten. Und da hat sich auch relativ früh halt dann viel, ich sag mal, haben sich viele Fragen aufgetan, da ich im Coaching, ich war nicht unbedingt der Vorzeigecoach, den du heute irgendwo hinstellen kannst. Und ich habe halt damals schon zum Beispiel einen 7- oder 8-Jährigen und einen 12-Jährigen im Private Coaching gehabt. Das ist, ich habe mich mit den Eltern richtig gut verstanden und die waren beide sehr talentiert. Und ich war schon immer eher jemand, ich arbeite gerne mit jemandem, der sehr motiviert ist. Talentiert ist gar nicht so wichtig, aber der richtig Bock hat, diesen Sport halt bis zum Herzen kennenzulernen. Bin dann halt damals auch schon mit dem Minderjährigen zum Beispiel auf Dächern lang balanciert. Sowas, was ich heute natürlich nie mehr machen würde oder machen kann als Coach, der es halt offiziell macht oder davon lebt. Aber ja, dadurch machst du halt ganz andere Erfahrungen, richtig auch, wie der Kopf eigentlich funktioniert, wie du jemanden voranbringst, wenn du wirklich über Motivation und wenn du arbeitest und wie du mit Ängsten umgehst. Und ich glaube, das hat dann auch so ein bisschen halt dahin geführt, dass ist halt dann eine Frage, ne? Was, wie gesagt, was kannst du denn mit dem Hund eigentlich machen oder mit einem Kopf, wenn du halt da auch ganz anders kommunizieren kannst und der nicht so viel overthinkt. Also das heißt, der sich selber eventuell nicht so krass im Weg steht, wie ein Mensch sich selbst im Weg stehen kann. Das nicht ganz fair ist, weil kommt ja auch irgendwie darauf an, auf den individuellen Hund, auf den individuellen Menschen, aber im Overall würde ich sagen, dass ein Hund sich nicht so krass verkopft und du da ja auch anders im Kopf arbeiten kannst.
Wie lange ist Ninja jetzt schon bei dir?
3,5 Jahre, 4 Jahre.
Und wann hast du damit gestartet, ihn ein bisschen, ich sag mal, du hast ja wahrscheinlich erstmal ganz klein angefangen und ihn ein bisschen ins Training mit integriert. So, wann wurde es konkreter, wo du dann vielleicht auch gesagt hast, ey, es funktioniert richtig gut, wir üben immer weiter, so, wir teilen uns ja diese große Leidenschaft und geben da richtig Gas?
Ich würde sagen, ab 4-5 Monaten kannst du sagen, dass es mehr Sportform angenommen hat oder wie du den Sport beschreiben willst. Oder da hast du klar gesehen, okay, da wird was gemacht. Aber von Tag 1 habe ich angefangen. Weil für mich ist, ich finde diese ganzen Faustregeln absurd, dass zum Beispiel du dem Hund keine Tricks beibringen sollst, er soll im ersten Jahr keine Treppen laufen, der soll nur, ich weiß gar nicht, wie so viele Tage, wie er alt ist, draußen herumlaufen. Weil die ganzen Faustregeln kannst du ja eh alle über den Haufen werfen, wenn du auf die verschiedenen Rassen gehst, individuelle Charaktertypen und halt auch schon immer davon überzeugt, ich weiß nicht, von Tag 1 ist es kein Trick beibringen, du kannst es als einen Trick sehen, aber eigentlich kommunizierst du doch nur und spielst und durch Kommunikation lernt man sich gegenseitig kennen. Man muss halt immer wieder, wie gesagt, Beschwichtigungssignale kennen, auf den Hund drauf eingehen, wenn es halt zu viel ist. Aber du, alles ist eigentlich immer ein Prozess. Wir haben nicht laufen gelernt, weil wir bis zu einem gewissen Punkt gewartet haben, uns zu bewegen, sondern wir haben laufen gelernt dadurch, dass wir halt irgendwann Bock hatten und auch durch unsere Eltern hoffentlich ein bisschen motiviert worden, uns halt umzudrehen, zu krabbeln, irgendwann aufzustehen, zu laufen. Mit dem Hund ist genau dasselbe, wenn ich draußen durch die Gegend laufe. Und für jeden, der mit Parkour mit dem Hund anfangen möchte, wenn man eine 2-Meter-Mauer hochkommen möchte, dann fängt man halt einfach mit dem Bordstein an, richtig? Jeder Hund kann den Bordstein hochgehen. Das heißt, irgendwo zwischen dem Bordstein oder zur Metermauer gibt es eine Höhe, die der Hund nicht mehr schafft. Und es geht gar nicht darum, dass man diese Höhe jetzt ganz genau fest definiert, aber dadurch, dass man halt immer wieder einfach guckt, so hey, geht die Mauerhöhe, gehen diese zwei, also die Mauer ist jetzt 5 Zentimeter Höhe, schafft mein Hund es da noch hoch, schaffe ich es persönlich auch hoch, man kann es ja genauso so sagen. Und dadurch, dass man es immer wieder wiederholt, so wird der Hund stärker, richtig? Genauso auch mit dem Treppenlaufen. Ich will natürlich nicht vom Tag 1 an, weiß nicht, 10 Stockwerke nach unten in den Hund laufen lassen, da stimme ich vollkommen zu, ist wahrscheinlich zu viel für die Gelenke. Aber so 2-3 Treppenstufen ganz unten halt zu gucken, wie der Hund sich schlägt und den schon mal damit so ein bisschen halt nicht hart zu konfrontieren, aber zu sagen, hey, das wird eine Situation, mal gucken, wie du damit umgehst, ohne dass ich gleich Panik habe, ist doch ja eigentlich grundessentiell, um halt einen gesunden Hund zu haben auch.
Ja, ich glaube, das ist ja wirklich alles genau das, was man spielerisch erstmal erarbeitet. Und das ist aber ja wirklich die Grundlage. Ich glaube, die wenigsten Menschen überfordern den Hund früh, sondern die meisten Menschen legen vielleicht den Fokus gar nicht so weit auf die Ausbildung oder einfach auf die Erziehung und haben dann zum späteren Zeitpunkt Probleme, weil diese Anfangszeit ist ja wirklich die, wo man wirklich auch den Hund prägt, ne? Wo man den Charakter prägt, wo man wirklich die Erziehungsbereitschaft auch zeigt. Und wenn man diese Zeit verpasst und erst vielleicht nach der Faustregel, die es gibt, nach einem Jahr anfängt, dann fehlt dir halt schon ein Jahr.
Ja, voll. Du bist eigentlich voll spät dran und du hast den Hund nicht geschont oder geschützt, du hast dich selbst nicht geschont oder geschützt. Ihr habt euch die Welt einfach härter gestaltet. Mhm. Und also ja, da kann man relativ viel drüber philosophieren. Aber deswegen finde ich es wichtig, von Tag 1 einfach sich auch schon zu überlegen, was will ich denn persönlich, und auch die Werte festlegen, was, glaube ich, ist wichtig, auch wenn die natürlich im Laufe der Zeit nochmal überdacht werden müssen, weil man einfach immer wächst als Mensch. Aber sich selbst halt so ein bisschen die Werte festzusetzen, auch dass man halt nicht von jeder Aussage, die man draußen hört, sich gleich halt irgendwie ins Zweifeln bringt, dass die eigene Hundeerziehung eventuell falsch sein kann. Weil ich meine, jeder kennt das eigentlich, wenn man das erste Mal vor einem Hund hat und durch die Gegend geht, dann ist jeder Mensch auf einmal ein Hundeexperte, jeder, der einen Hund hat, richtig? Mhm. So, aber und dann hast du ganz schnell halt drei verschiedene Meinungen zu einem Thema, und wonach richtest du dich jetzt? Aber ja.
Wie sieht denn so dein Alltag aus und wie sieht so dein Training aus mit Ninja?
Alltag immer, ich mag es, wenn es unterschiedlich ist, um fair zu sein. Wenn ich jetzt wirklich in Berlin bin und coache, dann habe ich 3 Tage in der Woche, wo ich nachmittags, abends coache, und 2 Tage davon 2 Stunden, am anderen 4 Stunden, das heißt meistens so zwischen 3 und 7. Und ich stehe eigentlich an einem normalen Tag. Ich stehe so zwischen 10 und 12 auf, relativ spät, wenn ich kann. Es geht natürlich nicht immer. Und dann ja, bin ich mit Ninja erstmal draußen unterwegs, frühstücke ganz, ganz entspannt und mache schon so ein bisschen Social Media Content oder eher Messages beantworten. Weil ich mir da immer versuche, extrem viel Zeit zu nehmen und jedem, der sich Zeit genommen hat, eine Frage zu stellen, halt auch wirklich informativ zu antworten, weil ich glaube, es kann mehr Informationen in der Hundewelt draußen sein.
Das kann ich verstehen.
Ja, und dann geht's raus mit Ninja, meistens Coaching, und dann gleichzeitig, wenn ich coache, trainiere ich halt auch. Ich trainiere Ninja dann auch. Das heißt, Trainings sind immer kombiniert. Ninja trainiert mit uns und er hat kein eigenes Training. Das heißt, mit uns, er trainiert in der Szene, in der Community, aber auch halt, wenn ich Training gebe, dass er halt mit den Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen zusammen rumgehen darf, zusammen seine Sprünge entscheiden darf, und die Teilnehmer aus meinem Kurs dürfen auch alle mit ihm trainieren. Wo ich ganz, ganz stark unterscheide, jemand Fremdes, ich werde sehr, sehr schnell sehr pissiger, wenn man das so sagen darf, schon, wenn jemand meinen Hund einfach nur anfasst oder halt auch so Zeichen auf der Straße gibt, so, oder irgendwelche Signale macht, weil ich halt denke, ich meine, jeder Hundbesitzer kennt das eigentlich, man spricht ja auch so einen Menschen nicht an. Und keiner darf mit ihm arbeiten, der ihn nicht kennt, weil, um fair zu sein, du halt auch schnell, also er ist schon gut da drin, aber den Hund immer noch dazu bringen kannst, halt eventuell Dinge zu machen, die, wo es ein bisschen kritischer ist, oder die Menschen überschauen halt nicht unbedingt jede Gefahr. Und ja, da vertraue ich dann halt nur der eigenen Gruppe, die dürfen dann mit ihm arbeiten, und so sind die Trainings halt miteinander verbunden. Und dann, weiß ich, bin ich eine Nachteule, relativ lange immer unterwegs. Dort schneide ich ja meistens eigentlich auch die YouTube-Videos oder mache halt einfach das, was irgendwie anstehen muss. Und Ninja schließt sich dem super an. Auch eine Nachteule geworden, um fair zu sein.
Aber ich finde das ja richtig stark, dass du auch dann deinen Schülern und so weiter die Möglichkeit gibst, mit Ninja zu trainieren, weil das ist ja, glaube ich, auch nicht unbedingt selbstverständlich. Und ich habe mir jetzt echt eine gute Frage, die ich unbedingt stellen muss. Ist es so, dass Ninja auch anderen Hunden, die dann jetzt mittrainieren zum Beispiel, dass der den Hunden auch was beibringen kann, also dass er quasi so ein bisschen diesen Trainerpart für die Hunde auch übernimmt?
Geht. Sehr, sehr begrenzt in einer Form. Lass mich so erzählen. Wenn er den Hund nicht mag, auf keinen Fall. Keine Chance. wenn der Hund, die Hundin sympathisch ist, dann kann es schon vorkommen, dass er halt so ein bisschen motivierend ist. Aber sehr, sehr selten. Das okay. ist eher so, er checkt dann, wenn ich ihn dazu benutze, um was vorzumachen, dass ein anderer Hund das nachmacht, weil wir halt meistens eigentlich über Copy und Paste und Wiederholung, Repetition is key, gehen und halt einfach immer probieren, den Hund sich selbst heranarbeiten zu lassen und dadurch stärker zu werden, dass er halt sieht, hey, ein anderer Hund schafft das auch, ähnlich wie wir Menschen halt auch trainieren. Aber wenn er mit Welpen arbeitet, ist es anders. Auch die Welpen muss er mögen. Sobald er die Welpen nicht mag, wird er mit denen nicht arbeiten. Aber wir hatten auch schon den Fall, dass wir einen kleinen Welpen, das war eigentlich schon fast mindblowing, der hat so einen kleinen, ich glaube, Pudelwelpen auf der Straße gesehen. Der war super klein, ich weiß gar nicht, 12, 13 Wochen alt. Ist auch schon unangeleint rumgelaufen. Aber ich fand, dass die Besitzer eventuell ein bisschen nicht ganz dahinter waren, was der Welpe gerade macht. Oder ich hätte krassere Grenzen gesetzt, weil es halt eine Straße war, die nicht stark befahren war, aber der Pudel durfte halt frei rumlaufen, der Welpe. Und der ist dann Ninja gefolgt und Ninja ist halt Richtung Straße gelaufen, auf dem Bordstein, bleibt halt am Bordstein sitzen, hat sich hingesetzt und hat dann gesehen, dass der Pudel kommt und hat den Pudel halt angeschaut, ganz klar kommuniziert, hey, du musst hier sitzen bleiben. Der Pudel hat sich hingesetzt, ist wieder aufgestanden, wollte nach vorne gehen. Ninja hat den Pudel korrigiert, diesen kleinen Welpen, obwohl er ihn gerade kennengelernt hat, ist dann selber auf die Straße gegangen und der Pudel ist sitzen geblieben. Und das war super krass zu sehen, weil ich weiß, vielleicht war der auch schon einfach nur mega heftig trainiert, aber ich glaube, ich als Mensch hätte niemals dem Pudel so klar sagen können, dort sitzen, also dem Welpen sagen können, dort sitzen zu bleiben an der Bordsteinkante, wie Ninja das gemacht hat. Vor allem, warum Ninja das gemacht hat, ist, weil er halt erkannte, dass von links ein Auto kam und Ninja ist selber sitzen geblieben, bis das Auto halt vorbei ist, ist losgegangen, hat dann nicht zum Pudel geschaut, sondern zu mir geschaut und dann runter zum Welpen. Und es ist natürlich immer Interpretationssache, aber eine sehr, sehr starke, klare Kommunikation. Und er hat auf jeden Fall eine Grenze aufgezeigt. Und das Verhalten habe ich wieder und wieder gesehen, wenn er halt einen Hund mag, dass er dann halt direkt so ein bisschen, das ist keine untere, keine Lehrerposition, aber er passt einfach mit auf, dass der Hund das Richtige macht. Aber dort muss man auch wieder sagen, er wird das nicht benutzen, um Parcoursprünge unbedingt beizubringen, weil es halt nicht essentiell ist, richtig?
Ja.
Das heißt, das ist ganz interessant auch zu sehen, wo sie halt dann Aufgaben übernehmen oder sich halt auch angesprochen fühlen oder auch nicht.
Coole Story, richtig coole Story. Danke, dass du die mit uns geteilt hast. Ich glaube, sowas ist immer super spannend für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hier im Podcast. Jetzt hast du...
Vielleicht noch kurz dazu. Ich glaube, es ist, also was ich hoffe, was möglich ist oder wo ein Gedankengang immer hingeht, kannst du denn dem Hund bewusst über Zeit, und ich glaube ja, beibringen, ein Kommando zu erlernen, worauf er weiß, dass er gleich entweder selbst was lernen wird oder einem Hund was beibringen wird. Das heißt, wir sind eine Schule und wir lernen so effektiv, weil wir in die Schule gehen und wissen, was wir gleich lernen werden. Und wenn du einen ähnlichen Denkprozess eigentlich bei dem Hund schaffen kannst, dass er gleich weiß, dass er halt in einem Lernmodus reingeht, was ja schon passiert, wenn er in der Agility-Halle zum Beispiel tritt, du machst Agility und weißt der Hund, was abgeht und ist eigentlich auch motivierter. Und kannst ihm jetzt beibringen, halt auch gleich motiviert zu sein, mit dir zusammen bei einem anderen Hund zu arbeiten. Genau. Aber ja.
Ja, stimmt. Würde ich dir voll und ganz zustimmen. Richtig spannend. Ninja liegt auch neben dir, sehe ich gerade. Der ist natürlich auch immer mit dabei. Jetzt hattest du zuletzt auch einen großen Auftritt im Fernsehen. Wollen wir darüber einmal sprechen?
Ja, sehr gerne. Was willst du wissen?
Also, du warst bei Top Dog Germany. Das ist ja ein ganz aktuelles Format, was, glaube ich, bei RTL gerade läuft, richtig?
Genau. RTL oder TV Now, wer das streamen will.
Und was hast du da gemacht und worum geht es erstmal in diesem Format?
Naja, also ich glaube, am besten kann man das vielleicht so beschreiben. Top Dog ist so ein bisschen Ninja Warrior für Hunde. Das heißt, nicht nur für Hunde, sondern für Hunde und Halter, was ich auch ganz wichtig finde, das zu betonen, dass man halt nicht nur seinen Hund da durchschickt, sondern dass es auf die Bindung drauf ankommt. Und man geht als Duo durch verschiedene Challenges und versucht, diese zu bewältigen. Das heißt, jetzt in den ersten Folgen habt ihr gesehen, dass es gab dann Hürden, worüber man klettern musste. Die Hunde mussten so ein Baugerüst hochgehen und verschiedene Knöpfe drücken, an Ring ziehen, durch den Pool durchschwimmen und ja, verschiedene Aufgaben bewältigen. Und am Ende halt natürlich wird die Zeit gestoppt und dann wird geguckt, wer da halt am schnellsten durchkommt.
Und wie kamen die auf dich? Also wie hast du da teilgenommen? Haben die dich angeschrieben? Wie kam dieser Start zustande?
Die im Casting-Bereich, liebe Grüße, die haben mich mal für Ninja Warrior angeschrieben und gefragt, ob ich da Interesse hätte. Und ich bin ganz gut mit dem Benny Krams befreundet. Und wir hatten dann damals schon die ersten auch, ja, das erste Mal eigentlich so viel angefragt, ob man nicht auch den Hund, ob wir Ninja da durchschicken können. Und ich weiß nicht, ob das im Endeffekt auch noch dann im Kopf geblieben ist oder nicht, weil es auch eine amerikanische Version schon von Top Dog gab.
Okay.
Americans Top Dog. Und darauf ist es auch angelehnt. Aber genau, wir waren damals auf jeden Fall im Gespräch halt und haben Ninja schon vorgestellt gehabt. Und da jetzt dann irgendwann, genau, irgendwann kam dann die Nachricht einfach, dass sie Top Dog Germany produzieren wollen. Und ob, ja, wir Bock haben mitzumachen, weil, wie gesagt, wir hatten es eh schon vorgestellt. Ich glaube, dann hatten die halt uns auch relativ schnell im Kopf.
Ja,
und
ja.
Ja, dann haben wir damals auch noch beim ersten Precasting eigentlich mitgemacht, um zu gucken, ob das Ganze überhaupt Zukunft hat und ob das Ganze möglich war. Und haben dann relativ lang nichts mehr gehört. Und ja, dann irgendwann kam es zur Produktion und wir durften weiterhin dabei sein.
Und wann war die Produktion?
Die war Anfang des Jahres, glaube ich. Ich bin schon wieder, du meinst die Produktion jetzt, ich war gerade bei was anderem. Die war im Anfang des Sommers produziert. Ich weiß nicht, ob ich da, wie viel ich da sagen darf oder nicht.
Ja, ist ja tatsächlich immer ganz spannend zu sehen, dass das natürlich auch immer schon vorproduziert ist und wie lange das dann auch letztendlich bis zur Ausstrahlung dauert. Das ist natürlich auch ein unglaublich großer Apparat an Produktion, an alles, was damit zugehört. Deswegen habe ich so die Frage gestellt, weil das wird ja hochprofessionell alles aufgenommen mit Moderatoren und den Kandidaten, dann ja auch diese ganze Kulisse und die Sachen, die ihr da machen müsst, das muss ja auch alles aufgebaut werden, das ist ja schon Wahnsinn, oder?
Ja, ich glaube auch, dass viele halt, also was man nicht sehen kann, ist das, was im Endeffekt im Fernsehen sehen, ist das, was halt, es ist super interessant, aber das, was hinter den Kulissen abgeht, ist eigentlich noch viel, viel interessanter und zum Teil halt auch eine weitere Challenge, richtig, weil es braucht halt, wie du schon gesagt hast, so eine Folge zu produzieren, da hat ja eine relativ lange Zeitspanne und da werden die Hunde, Mensch-Teams ganz anders nochmal gefordert, als nur da durchzulaufen, sondern wie lange kannst du halt die Aufmerksamkeit bei dir behalten, findest du selbst Möglichkeiten halt, im Hund Pausen zu gönnen, wenn er es braucht, wenn sie es braucht, wie stark, und das finde ich mit am interessantesten, es geht ja nicht nur darum, wie krass die Hunde trainiert sind, sondern hey, wie gut können die auch einfach mal mit, sag ich mal, gesonderten Situationen im Leben umgehen, weil sie jetzt auf einmal länger wach sind oder einen anderen Rhythmus haben, in ganz anderen Situationen essen müssen, trotzdem halt eventuell auch auf ganz viele andere Hunde klarkommen müssen. Und die Hunde haben ja dann auch im Laufe der Zeit, die merken ja auch, wenn die 10 Stunden, 11 Stunden dort sind, halt mit anderen Hunden irgendwie andauernd in einer ähnlichen Gruppe. Aber weißt du, was sich da für Gedanken wohl abspielen müssen? Und da kannst du den Hund ja auch drinnen schulen oder nicht. So hast du dem Hund beigebracht, in neuen Situationen konfident umzugehen, ja oder nein. Was man auch in der Show gesehen hat, wo viele Hunde dann halt eventuell gefailt haben, wo man eventuell halt sich fragt als Zuschauer, warum? Warum ist der krasse Hund jetzt zum Beispiel nicht so direkt die Treppe hochgegangen, obwohl das ja erstmal relativ einfach aussieht, aber ja, einfach extrem viel von dem Hund fordert, vor allem nach so einem Tag.
Und wie lange warst du dann da vor Ort? Also lief das über mehrere Tage oder warst du einen Tag da zum Dreh?
Also für die Vorrunde war ich ein Tag Proben, ein Tag Dreh. Das heißt, die Proben fallen aber relativ kurz aus, weil ja man möchte auch, worauf Wert gelegt worden ist, dass man die Bindung zwischen Hund und Mensch sieht und wie man halt diese Challenges angeht, ohne die jetzt einstudiert zu haben.
Genau.
Das heißt, man durfte schon vorher halt mal vorher einen Tag da zu proben, wo man sich das ein bisschen anschauen durfte. Und dann am zweiten Tag wurde es dann eigentlich abgedreht.
Aber man wusste dann nicht genau, welche Anforderungen jetzt auf einen zukommen, sondern man hat nur vielleicht nur so ein bisschen gesehen, schon mal die Kulisse und so weiter, wie was da möglich ist, wie dann der Ablauf ist. Da wird man ja auch ein bisschen gebrieft wahrscheinlich, ne, dass man sagt, hier und hier starten wir, ab da beginnt quasi auch die Aufnahme. Sowas ist ja auch total wichtig, dass die Leute abgeholt werden, damit dann auch diese Produktion, sage ich mal, wirklich einwandfrei durchläuft.
Ja, das halt auch, ja, dass die Menschen wirklich wissen, was abgeht, aber die Hunde, also es durfte schon ein bisschen, wie gesagt, auch für die Hunde getestet werden, dass man halt einfach mal guckt, wo es eventuell auch noch, wo es für die Produktion, wo, ich sag mal, wenn die Produktion stattfindet, wo es die größten Probleme geben könnte halt im Team oder wo eventuell irgendwas gibt, woran man nicht gedacht hat, richtig, weil ganz viele, es geht ja auch darum, Vor allem um das Hundewohl. Und um das Hundewohl kennenzulernen, musst du halt auch einfach extrem viel testen, um zu gucken, wo die Hunde dann halt stoppen oder wo man denen was angenehmer machen kann, wo man halt, wo es zum Beispiel gar nicht funktioniert, wo jeder Hund verweigert. Wenn man möchte, dass es funktioniert, muss man natürlich auf den Hund eingehen und halt gucken, einfach eine Lösung zu finden. Und ich glaube, da auch großen Respekt an das Produktionsteam. Aber da gab es halt auch viel zu lernen fürs Produktionsteam, wo die aber halt offen für waren, aber wie gesagt, wo man schon vorher halt auf jeden Fall Hunde hat durchlaufen lassen müssen. Und es gab natürlich auch so ganz viel einfach Testerei und ganz viele Hunde, die es auch testen durften. Aber ja, man selber hat nur sehr begrenzt Zeit gehabt, was ich gut fand. Wirklich. Weil sonst, ich weiß nicht, man geht ja auch hin, um sich zu testen, oder? Wenn man nur
Ja,
hingeht, um halt zu
klar.
gewinnen, klar wird man enttäuscht, aber man ist ja geil, dass man so einen Parcours für sich aufgebaut bekommt, wo man das erste Mal halt mit dem Hund durchgehen kann, um zu gucken, hey, wie schlagen wir uns eigentlich wirklich in einer Situation, die neu ist für beide. Also, aber ja, Mindset-Frage im
Ja,
Pferdesport.
das ist ja auch ganz genau diese Arbeit, die du ja täglich mit Ninja dann auch machst und die dann da abzufragen und einfach zu gucken, ja, was hat die jahrelange Arbeit gebracht, so, und wo steht man? Und dass man dann ja auch, sage ich mal, deutschlandweit gegen andere Hundetrainer, Hundeleute, vielleicht auch, das ist ja auch das Besondere vielleicht dann bei Top Dog, dass da ja auch alle unterschiedlichen Rassen mit bei sind, dass man sich so auch mal quasi ja gegeneinander in so einer Wettkampfsituation sieht. Auf jeden Fall ein echt richtig cooles Format.
Bin ich auch der Meinung. Ich war immer, also ich meine, am Anfang, bevor es abgedreht worden, ich bin ein sehr skeptischer Mensch und war dann sehr positiv überrascht, als abgedreht worden ist. Aber dann ist man ja biased. Also dann kannst bist ja eh immer so ein bisschen positiv gestimmt da, wo man selber mit irgendwie wirkt oder halt auch dann einigermaßen abgeschnitten hat. Aber dann war ja, auch als es jetzt halt an ausgestrahlt worden ist, nochmal zu sehen, wie es halt im Endeffekt dann auch wirklich weiterverarbeitet worden ist und wie der Eindruck von außen für andere Menschen ist, die es halt sehen, mega interessant. Ich frage dann auch meistens eigentlich eher nicht, wie die Leute, ich frage dann, wie die Leute halt das Aufmachen der Show fanden. Und meine erste Frage ist vor allem so, hey, wie habt ihr das Wohl des Hundes eingeschätzt oder wie es denen dort erging? Und
Ja.
das war halt auch sehr positiv. Wo, ja, wo ich im Endeffekt drüber happy war. Natürlich gibt es immer noch trotzdem so ein bisschen Kritik, auch von den eigenen, von vielen Leuten, die dort waren oder was ist, die da waren. Aber im Endeffekt muss ich halt sagen, man will es natürlich auch dem eigenen Hund irgendwo in gewisser Weise immer so leicht wie möglich machen. Und ich glaube, wenn man den Faktor wegsieht, dann wirklich Respekt an die Show, wie es aufgemacht worden ist.
Ja, und ich glaube, du hast ja auch schon gesagt, das kann ja jetzt immer auch weiterentwickelt werden. Man hat wieder neue Erfahrungen gesammelt. Ich weiß nicht, ist da in Zukunft auch noch was geplant oder wie ist das überhaupt? Ist das jetzt diese Staffel, ist die jetzt durch? Ist das jetzt online? Kann man das jetzt streamen? Ja, ne?
Genau, also die erste Staffel, das sind die ersten beiden Folgen jetzt online. Die nächste kommt diesen Freitag raus um 20:15 Uhr. Und wie gesagt, entweder auf RTL oder auf TV Now kann man das dann streamen. Und wie es weitergeht, ich glaube, es kommen noch, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen insgesamt. Auf jeden Fall bis zum 20.8. Vielleicht gibt es ja nochmal eine kurze Unterbrechung von ein, zwei Wochen und am 20.8. es wird dann das Finale ausgestrahlt. Und ich glaube, wie es dann weitergeht, dann musst du wahrscheinlich die RTL-Produktion selbst fragen. Also ich denke, ich weiß nicht, ich hoffe, dass es nächstes Jahr nochmal ist. Ich hätte Bock, es nochmal zu machen, nochmal
Ja.
daran teilzunehmen. Aber ja, man weiß es ja nie.
Ist deine Runde denn schon online?
Unsere Runde ist online, yes. Unser erster Run ist auf jeden Fall dabei. Genau.
Das kann man sich dann anschauen und wie es weitergeht, auch mit Finale und so weiter. Das wird ja dann in Zukunft auch ausgestrahlt. Da kann man ja dann auf jeden Fall gespannt bleiben, wie es weitergeht.
Genau, also ich würde, ja, genau, man kann es sich anschauen und dann bis zum 20.8. wird es immer noch Leute geben, wie gesagt, und dann das Finale. Und ich würde
Ja.
es auf jeden Fall empfehlen, wenn man Hundefreund ist, glaube ich, verpasst man damit nichts.
Auf jeden Fall. Tatsächlich bei uns am Stall haben die auch schon über das Format gesprochen. Fanden die alle mega spannend, weil da auch so unterschiedliche Rassen bei waren und alle, glaube ich, so ein bisschen abgeholt wurden, die selber einen
Ja,
Hund
jeder
haben.
findet sich wieder, ne?
Und das ist, glaube ich, so dieses ganz Besondere auch an diesem Format. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast, Dominik.
Hey, super gerne.
Es freut mich sehr, dass du im Podcast dabei warst. Es war eine richtig spannende Folge. Es hat richtig Spaß gemacht. Du hast ja auch mal jetzt einen Einblick gegeben, der ganz besonders ist. Man kann dich auch auf Social Media verfolgen. Du hast gerade gesagt, du produzierst auch YouTube-Videos. Magst du uns einmal noch verraten, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, wie und wo man dich erreichen kann?
Ja, sehr gerne. Also bei YouTube kann man einfach Parkour Dog Ninja eingeben und man wird uns finden. Und auf Instagram und TikTok ist es einfach parkour.ninja. Parkour, P-A-R-K, mit K geschrieben, weil die meisten kommen, glaube ich, vor allem halt auch in der Hunde- oder Pferdewelt aus dem Parkour mit C. Ja. Aber Parkour als Eigensportart wird mit K geschrieben.
Und meine abschließende Frage in diesem Podcast.
Yes.
Kam der Name Ninja durch Ninja Warrior?
Nein, der kam nicht durch Ninja Warrior. Das war einfach ganz stumpf. Ich hab mich für Namen inspirieren lassen, auch viel von Freunden, viele Ideen durchgegangen. Und dann irgendwann habe ich gehapert zwischen Baloo und Ninja. Baloo und Ninja. Und dann habe ich nochmal eine Abstimmung machen lassen, damals auf meinem persönlichen Channel, was so Leute generell denken. Und aber wirklich, was sie denken, nicht nur eine stumpfe Umfrage, sondern der Name ist Programm. Der Hund wird sich dem Namen nach entwickeln, auch weil du dem Hund deinen Namen nach behandelst. Und deswegen ist der Name immer relativ wichtig. Baloo war zu gechillt, Ninja hat eher ins Lebensbild reingepasst und deswegen haben wir uns für den Namen entschieden.
Ja, sehr cool. Ich hätte mich wahrscheinlich genauso entschieden. Wenn ich abgestimmt hätte, hätte ich auch für Ninja auf jeden Fall abgestimmt.
Das ist schon ein passender Name.
Ja, definitiv. Ja, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Einschalten. Dominik, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Gerne könnt ihr den Podcast auch bewerten. Und ich würde dir jetzt noch einmal das letzte Wort übergeben. Vielleicht hast du ja auch noch einen kleinen Tipp oder so an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn die zum Beispiel auch mit Parkour starten wollen oder auch mit Parkour mit Hund, weil das ist ja das Besondere in dieser Podcast-Folge.
Yes, ich glaube, den Tipp, den ich geben kann, zwei Sachen. Nummer eins, Beschwichtigungssignale anschauen oder wiederholen. Jeder hat, oder ich hoffe, dass jeder irgendwann, als ich das einmal hat, angeschaut, aber ich finde, jedes Mal wieder drauf zu schauen, hilft mir, meinen Hund halt zu verstehen. Und wenn man den Hund verstehen kann, einfach anfangen, dem Hund zuhören und halt auch sich selber zu hören. Wenn man halt, wie gesagt, mit Parkour anfangen möchte, guckt doch einfach erstmal, kommt die gemeinsam auf eine Wand, kommt die einzeln auf eine Wand hoch. Es einfach ausprobieren. Das ist wie immer oder der größte Tipp eigentlich. Egal, was man ausprobiert, ihr werdet stärksten dadurch, dass ihr es macht. Genau. Und ansonsten vielen Dank, Dennis, dass ich hier sein durfte. Und war sehr nice, war cool, dich kennenzulernen.
Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast-Folge. Ciao, ciao.